Gott überall, will ich das überhaupt? Das ist zumindest der eine Teil der Predigt, die euch heute erwarten wird. Den anderen Teil werdet ihr merken, sobald ich an das Ende meines Predigttextes komme. Ich habe mir Psalm 139 rausgesucht. Und er ist ein bisschen länger, aber ich möchte euch bitten, doch zuzuhören. Herr, du erforscht mich und du erkennst. Du erkennst mein Hinsetzen und mein Aufstehen. Du bemerkst mein Trachten von Ferne. Meine Pfade und mein Liegen misst du ab, und alle meine Wege sind dir vertraut. Ja, es ist noch keine Rede auf meiner Zunge. Siehe, du, Herr, du kennst sie schon ganz. Hinten und vorne umschlossest du mich und legtest auf mich deine Faust. Zu wunderbar ist mir dieses Wissen. Es ist überhöht, ich übermag es nicht. Wohin soll ich vor deinem Geist weggehen? Und wohin soll ich vor dir wegfliehen? Wenn ich hinaufsteige zum Himmel, dort bist du. Bette ich mich in der Unterwelt, siehe, du bist da. Nehme ich Morgenrotsflügel auf und will ans Äußerste des Meeres fliegen, auch dort leitet mich deine Hand und ergreift mich deine Rechte. Sage ich dann, ja, Finsternis soll mich anfallen und Nacht diene mir als Licht. Selbst Finsternis ist nicht finster vor dir. Und Nacht leuchtet wie der Tag. Wie Finsternis, so ist Leuchten vor dir. Denn du formtest meine Glieder. Du webtest mich im Schoße meiner Mutter. Ich preise dich dafür, dass ich ehrfurchtsgebietend wunderbar gemacht wurde. Wunder sind deine Werke, und mein Odem erkennt es wohl. Nicht waren verborgen meine Gebeine vor dir, welcher ich gemacht wurde im Geheimen. Ich wurde geformt in den Tiefen der Erde. Mich Embryo sahen deine Augen. Und in dein Buch sind gänzlich eingeschrieben die zu formenden Tage. Aber damals war noch keiner von ihnen. Mir aber, was sind mir deine Gedanken so schwer, Gott? Was sind so gewaltig ihre Anfänge? Ich will sie aufzählen, mehr denn Sand sind sie. Erwache ich, dann bin ich immer noch bei dir. Wenn du tötest, o Gottheit, den Frevler, dann, ihr Männer des Blutes, lasset ab von mir. Denn sie sprechen von dir in Arglist und erwähnen zu Nichtigem deine Städte. Ist's nicht so, deinen Hasser, Herr, hasse ich, und von deinem Widersachern ekle ich mich. Mit vollkommenem Hass hasse ich sie, zu Feinden wurden sie mir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Läutere mich und erkenne meine Überlegungen. Und schau, ob ich auf Götzenwege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Also ihr habt schon gemerkt, am Schluss wird die Sprache ein bisschen happig. Aber ich habe mir doch überlegt, den ganzen Text zu bringen. Auch wenn da diese Sache ist mit vollkommenem Hass, hasse ich. Wie soll ich mich als Christ dazu verhalten? Ich meine, es klingt ein bisschen anders als liebe deine Feinde. Als wir diesen Psalm vor kurzem in der Universität mal besprochen haben, da hat uns der Dozent mal durch die Kirchengeschichte mitgenommen und wir haben uns die Kirchenmusik angeguckt, die zu dem Psalm komponiert wurde. Wir haben ja eben gerade auch schon eins dieser Lieder gesungen. Und auffällig ist, in all den 100 Jahren, in denen man diesen Psalm schon vertont hat, die Verse am Schluss fehlen, außer bei zweien. Es gibt genau zwei Lieder in hunderten von Jahren Kirchengeschichte, die den Psalm ganz zeigen. Also ich bin nicht der Einzige, der damit Probleme hatte. Aber ich mute ihn euch jetzt doch als Ganzes zu und möchte euch bitten, dass ihr mir bis zum Ende zuhört, bevor ihr rausgeht und sagt, hier wird Hass gepredigt. So, dann erst nochmal zurück zum Anfang. Jedes Mal, wenn ich dieses Gebet gelesen habe, musste ich irgendwie unwillkürlich lächeln. Selbst wenn ich bis ans Ende der Welt gehe, Gott ist da. Seine Hand begleitet mich und er lässt mich einfach nicht alleine. Ist doch super, oder? Aber jetzt, wo ich den Psalm nochmal so komplett durchgearbeitet habe, muss ich sagen, ist es wirklich so positiv, dass Gott überall dabei ist? Ist es nur gut zu wissen? So tröstlich Gottes Allwissenheit und Allgegenwart in manchen Situationen ist, so beklemmend kann sie sich doch anfühlen in anderen. Denn wenn ich mit Gott unterwegs bin und im Gebet mal wieder nicht die richtigen Worte finde oder nur so vor mich hinstammle, dann weiß ich, Gott kennt meine Rede. Die ist noch nicht auf meiner Zunge, aber er weiß, was ich sagen will. Er hat mich durch und durch erkannt. Ich brauche mir da keine Gedanken zu machen, oh, hat er jetzt verstanden, was ich sagen wollte oder so. Aber andererseits heißt es ja auch, Gott kennt all die Sachen, die ich mir vielleicht selbst nicht eingestehen will. Er hat den neidischen Blick gesehen, den man da mal geworfen hat, oder das bösartige Wort, das man so vor sich hin murmelt. Er hat vielleicht den Plan gesehen, den man sich ausgeheckt hat und dann vielleicht doch noch gerade rechtzeitig abgewandt hat. Er kennt ja all die Sachen, derer wir uns schuldig machen, die wir uns vielleicht gar nicht selbst eingestehen wollen, weil wir selbst denken. Das kann doch nicht sein, dass man sowas denkt. Ihr kennt ja Hiob, der Gerechte, auf den Gott selbst stolz war. Der war in seinem Leiden mal an einem Punkt angekommen, wo er gesagt hat, Gott, ich kann nicht mal meine Spucke schlucken, ohne dass du hinguckst. Also das ist nicht mehr ganz so positiv, dieses Bild. So positiv es ist, dass Gott uns durch und durch kennt, so negativ kann es sich dennoch anfühlen. Und ebenso ist es auch mit dem Beter, was der Beter hier in der zweiten Strophe dann sagt. Ne? Okay, du musst weitermachen, ich komme nicht hin. Nehme ich Flügel der Morgenröte und flöge bis ans äußerste Meer. Den Text haben wir gerade gesungen und ganz selbstverständlich einen Dank angefügt. Ich meine, jemanden anzunehmen, dessen Fehler man nicht wirklich kennt, ist relativ leicht. Jemanden anzunehmen und zu lieben, wo man genau weiß, was da alles für Fehler drin sind in diesem Menschen, das ist schon um einiges schwerer. Und wer liebt uns nicht so, wenn nicht Gott? Denn nur er hat uns wirklich so durchschaut. Der Psalm spricht uns Mut zu. Selbst wenn es irgendwann mal so weit kommen sollte, dass ich meine Sachen packen und einfach nur abhauen will, so wie Jona damals zum Beispiel, dann kann ich dennoch gewiss sein, Gott lässt mich nicht los. Er ist trotzdem noch da und er begleitet mich. Egal, ob ich bis ans Ende der Welt oder sogar bis in die Unterwelt fliehen wollte, er leitet mich dennoch. Und das ist doch echt eine wirklich großartige Liebe. Selbst wenn ich mich komplett von ihm lösen wollte, er lässt uns nicht aus dem Aufmerksamkeitsbereich fallen. Er bleibt bei uns. Paulus hat es mal im Römerbrief folgendermaßen geschrieben. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Liebe Gottes können wir also gar nicht verlustig gehen, egal wohin wir uns fliehen. Also wieder, das Bild schillert. Denn die tröstende Gegenwart Gottes kann auch bedrohlich sein. Und mir ist es aufgefallen bei diesen, ist die Stelle davor, tut mir leid, aber da steht nicht, Gott umgibt uns von allen Seiten mit seiner tröstenden Gegenwart, sondern er umschließt uns, so wie normalerweise Feinde umschließen. Und er legt ja auch nicht auf uns seine Hand, sondern seine Faust. Also anders gesagt, das hoffnungsspendende Bild, Gott ist immer da, kann kippen zu einem, es gibt keinen drinnen. Denn der Gott des Himmels und der Erde liebt uns. Er ist Liebe. Und diese Liebe ist einfach so tief in seiner Persönlichkeit verankert, dass er uns nicht loslassen kann. Bei diesen Strophen hängt die Entscheidung daran, ob dieses Bild positiv oder negativ ist, ob es gut ist, dass Gott da ist, egal wo ich bin, oder ob es schlecht ist für mich oder sich zumindest schlecht anfühlt. Es hängt daran, wie ich mich zu ihm stelle. Wenn ich Gott als den liebenden Vater annehme, der uns Menschen so sehr liebt, dass er sogar seinen einzigen Sohn auf die Welt sandte, dass er uns vor uns selbst rettet, dass er die Kluft überwindet, die zwischen Himmel und Erde besteht, die sich Sünde nennt. Wenn ich diesen Gott also annehme, kann ich an diese Verse eigentlich nur anschließen, ja, Amen. Aber falls du heute hier bist und dich nicht zu diesem Gott stellen willst, dann muss ich dir sagen, dass Gottes Liebe zu groß ist, als dass er dich alleine lässt. Er wird sich nicht zwingen, seine Liebe zu erwidern, aber er wird auch nicht aufhören, dir seine Liebe zu erweisen. Und wenn er dir dafür bis in die Unterwelt folgen müsste, er lässt dich nicht los. Nochmal bitte eins weiter. Danke. Der Beter, der von dem dieser Psalm stammt, hat sich klar für Gott entschieden. Er ist schließlich auch derjenige, welcher uns geschaffen hat. Und lasst mal diese Bilder auf euch wirken. Das ist: Du webtest mich im Schoße meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich ehrfurchtgebietend wunderbar gemacht wurde. Das klingt schon ein bisschen anders als, du hast den Anstoß gegeben und da bin ich. Er hat uns nicht einfach nur gemacht oder den Impuls gegeben. Nein, Gott webt uns. Jeder einzelne von uns ist ein ehrfurchtgebietendes Kunstwerk Gottes, das nicht einfach so entstanden ist, sondern das er wirklich konzipiert hat, durchgedacht hat und auch zum Entstehen gebracht hat. Und vor diesem Wunder können wir eigentlich nur wie der Beter reagieren. Selbst wenn ich mich daran machte, wie ein Buchhalter genau aufzuschreiben, was habe ich alles von Gott erhalten, welches Wunder habe ich erlebt. Am Schluss könnten wir eigentlich nur sagen, zu viele. Ich kann es nicht aufschreiben. Wie der Sand am Meer, viel zu viel, kriege ich nicht hin. Und aus den bisherigen Beobachtungen zieht der Beter einen Schluss an, das ist die Stelle, wo wir alle schlucken müssen, wo wir einfach nicht mehr verstehen, wieso hasst er? Die letzte Folie bitte. Denn der Schluss, den der Beter zieht, ist: Dieser gewaltige Gott kann doch nicht anders, als den Frevler, also den sündigen Menschen, zu töten. Wir haben leider keine Einleitung, wo drüber steht, in welcher Situation dieser Psalm wirklich geschrieben wurde. Also manchmal haben wir ja den Luxus, dass drüber steht, David schrieb diesen Psalm, als er sich vor Saul in der Höhle versteckte oder sonst was. Hier haben wir es leider nicht. Aber es scheint im Hintergrund eine Situation zu sein, wo mal wieder Feinde gegen das Volk Israel vorstießen und die sich auch noch über die Städte Israels lustig machten. Denn diese rätselhafte Aussage, sie sprechen von dir in Arglist und erwähnen zu Nichtigem deine Städte, will doch wohl so viel heißen als: Gott, sie sprechen lächerlich über dich, sie machen sich lustig über dich und dazu über dein Volk, über die Städte, die wir bewohnen. Also kleine Anmerkung daran, ich habe da dieses deinen Namen hingeschrieben, weil die Wendung taucht so nochmal auf in den 10 Geboten und da heißt es halt, die deinem Namen zu nichtigen. Also dein Namen zu nichtigen, zu erwähnen, ist falsch. Deswegen übersetzen da viele statt Städte Namen. Und der Ausdruck Männer des Blutes oder genauer Männer der Blutschulden lässt auch erkennen, dass der Beter nicht nur von Freunden umgeben ist. Aber an dieser Stelle findet sich nun mal auch die Aussage des Beters, die wir heute nicht nachvollziehen können, wo wir nicht mehr mitgehen können. Wenn Gott dieser große, wunderbare, ehrfurchtsgebetene Schöpfer und Vater allen Lebens ist, dann muss man sich doch auch von allem trennen, was sich nicht mit ihm vereinbaren lässt. So weit, so gut. Aber hier ruft der Beter aus: Ich hasse deine Feinde, Gott. Und zugegeben, die Worte sind noch mal ein bisschen drastischer. Was er damit meint, ist, dass er sich von allen Menschen absondern will, die sich von Gott abgetrennt haben, die sagen: Mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. So sehr ich bisher die Aussagen des Gebetes unterschreiben konnte, hier können wir als Christen nicht mehr mit. Sicher, wir sollen uns nicht mit der Welt gemein machen und wo Sünde ist, sollen wir auch und müssen wir als Christen aufzeigen, dass es Sünde ist. Aber dabei können und dürfen wir uns nicht von den Menschen trennen. Abgesehen davon, dass es gar nicht möglich ist, auf dieser Welt sich nur mit Heiligen zu umgeben, wäre es auch einfach schlicht und ergreifend gegen Gottes Willen. Denn im Römerbrief lesen wir zum Beispiel, dass Gott sich aufgemacht hat, uns mit sich zu versöhnen, als wir noch seine Feinde waren. Und wir haben es auch gerade im ersten Lied nochmal gesungen mit dem: Hättest du mich nicht zuerst geliebt, ich wäre immer noch gegen dich. Wie könnten wir uns also gegen die Feinde Gottes stellen, wenn wir mit Fug und Recht zu dieser Gruppe einfach gehören? Denn alle Menschen sind Sünder. Und wir Christen sind auch nicht anders als andere Menschen. Der Unterschied liegt nur darin, dass wir unsere Sünde vor Gott bringen, dass wir ihn bitten, sie nicht mehr anzurechnen. Und die frohe Botschaft ist ja auch, dass Gott, welcher uns durch und durch kennt, welcher uns von Anfang an begleitet hat, welcher uns geschaffen hat, der uns liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er für uns gestorben ist. Und durch den Tod Jesu Christi am Kreuz ist die Sünde gebrochen. Es ist keine Macht mehr, die wirklich auf unser Leben einwirken darf, weil wir Jesus haben. Wir sind nun nicht aufgefordert, uns von den Menschen abzusondern, sondern müssen ihnen von diesem heiligen Gott berichten, der dieses Wunder getan hat, woran dieses Kreuz hinter mir erinnert. Und der Auftrag Jesu lautet ja auch schließlich, geht hin und mache zu Jüngern alle Welt und nicht geht hin und macht mal zu Jüngern die paar, die mich lieben, alle anderen will ich gar nicht. Das wäre eine magere Ausbeute. Von daher können wir als Christen diese paar Hassverse nicht mehr mitbeten. Wenn wir jemanden begegnen, der als Mann des Blutes bezeichnet werden kann, also Mörder, Schläger, irgendwie Raufbold, oder jemanden, der arglistig, das heißt lästerlich oder schlecht von Gott redet, dann ist es unsere Aufgabe, zu ihm zu sagen, wie Gott wirklich ist und ihn auf die Sünde hinzuweisen. Denn wenn er nicht die Spur wechselt, dann wissen wir zumindest, wohin das führt. Der Sünde Sold ist der ewige Tod, schreibt Paulus im Römerbrief. Wir dürfen uns also nicht einfach absondern, sondern wir müssen klar erkenntlich machen, Gott liebt auch dich, egal in welcher Situation du bist, egal in welcher Sünde du gerade verstrickt bist und die dich da gefangen halten will. Aber wir sind nicht nur einfach aufgerufen, den anderen auf Sünde hinzuweisen. Zuerst einmal müssen wir bei uns selbst gucken. Also um den berühmten Spruch von Jesus zu zitieren. Es bringt nichts, wenn wir erstmal in den Splitter des Nachbarn gucken, sondern wir müssen erstmal den Balken aus unserem eigenen Auge rausholen. Wir brauchen immer wieder neu die liebevolle Korrektur Gottes für unser Leben. Oder wie es mal ein Theologe ausgedrückt hat, die heilvolle Kränkung. Deswegen schließt hier der Psalm mit der Bitte, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Läutere mich und erkenne meine Überlegungen. Wenn Gott dir zeigt, dass du auf einem falschen Weg unterwegs bist, dann rate ich dir, kehre um, folge ihm. Denn Gott hat wirklich den Überblick. Deshalb will ich mit den Worten des Beters schließen. Schaue, o Gott, ob ich auf Götzenwege bin und leite mich stattdessen auf dem ewigen Wege, den du für uns vorgesehen hast. Amen.